So, guten Tag, meine Damen und Herren. Das ist jetzt die letzte Vorlesung in der Vorlesungsreihe Beweistheorie. Das ist für mich ein ganz klein bisschen, ja, nicht problematisch, aber ich möchte gerne mein Ei vollständig legen. Und ich weiß nicht, ob das in diese zwei Stunden gelingen wird. Deshalb werde ich ein bisschen zügig durch den Stoff gehen. Dass ich zumindest sage, was ich meine, das gesagt werden muss. Wenn wir dann noch Zeit übrig haben, können wir vielleicht noch einige Punkte rausgreifen. Ich habe als Motto für die heutige Sitzung ein Zitat von Kant aus der Kritik der reinen Vernunft genommen, nämlich, dass Sein kein reales Prädikat ist. Das ist ein Zitat aus der Stelle, wo Kant den ontologischen Gottesbeweis bespricht. Und das ist in Nietzsche, also ganz kurz zusammengefasst, Kants Kritik am ontologischen Gottesbeweis. Wir hatten ja in der letzten Sitzung gesehen, dass der Beweis, wie Anselm ihm aufbaut, so funktioniert, dass man Gott jede Vollkommenheit zusprechen kann, dass keine von Gott verneint werden kann, wenn Gott dasjenige ist, worüber hinaus nichts Größeres gedacht werden kann, und dass zu dieser Vollkommenheit ja auch Sein gehört. Kant dagegen wird sagen, nein, nein, Sein ist ein ganz bestimmtes Prädikat, kein Prädikat wie die anderen Vollkommenheiten, gehört deshalb nicht in dieser Liste, und damit fällt natürlich der Gottesbeweis, wie muss man das sagen, vom Stuhl. Ich werde später noch auf der Kantsche Kritik eingehen, aber dann wissen Sie schon, worauf das hinausläuft. Bevor ich also auf diese Kritik von Kant eingehe, möchte ich erst noch ein anderes Beispiel eines ontologischen Gottesbeweises besprechen, und zwar das von Descartes aus seinem Discours de la Méthode, publiziert 1637. Und dieser Gottesbeweis steht in der quatrième partie. Übrigens ist diese quatrième partie sowieso, wenn Sie eine kurze Zusammenfassung der kartesianischen Philosophie haben möchte, ein ganz guter Einstieg. Und interessant ist, dass dieser Beweis, wenn Sie diese quatrième partie lesen, das ist nicht umfangreich, das ist vielleicht nur 10 Seiten, dann stellen Sie fest, dass dieser sogenannte ontologische Beweis nicht nur alleine steht, sondern verbunden ist mit, was wir ja in der letzten Sitzung kosmologischer Beweis genannt haben. Fußnote, aber auch hier aufpassen, Descartes spricht nicht von einem kosmologischer oder von einem ontologischer Beweis. Dessen, also sein Gottesbeweis hat eigentlich diese zwei Beine, die bei ihm zusammengehören. Und um diesen Fortschritt, könnte man sagen, bei Descartes herauszustellen, möchte ich nochmal auf Thomas von Aquin zurückkehren. Weil Thomas hatte ja gesagt, dass man zuerst empirisch nahelegen muss, dass es so etwas gibt, über das hinaus nichts Größeres gedacht werden kann. Nun, das ist, was wir in der Diskurs sehen. Also Descartes erlegt zuerst mal nahe, dass es so etwas gibt und zeigt dann, dass dieses notwendig existiert. Ob jetzt Descartes von Kritik, wie Thomas von Aquin ihm geliefert hat, beeinflusst ist, das weiß ich nicht. Aber es ist zumindest auffallend, dass er seinem ontologischen Beweis diesen kosmologischen Beweisgang vorschaltet. Aber bevor ich auf diesen Beweis eingehe, also diesen doppelten Beweis, noch erst etwas über den Kontext. Ich hatte ihn ja in der letzten Sitzung versprochen, dass ich auf die Kontexte des Beweises eingehen will, damit man auch versteht, dass man eigentlich diese Beweise nicht auf einem Haufen schmeißen kann. Und dieser Kontext ist ein ganz anderer als bei Anselm oder Thomas von Aquin. Der Diskurs, das wissen Sie vielleicht, ist ein methodologischer Traktat, relativ kurzer methodologischer Traktat, das anderen Schriften vorangestellt ist, anderen wissenschaftlichen Schriften vorangestellt ist, die über Geometrie handeln, über Himmelserscheinungen handeln, das heißt wissenschaftliche Traktate. Und Descartes will in diesem Discours de la Méthode seine Methode verantworten. Dabei ist das Hauptproblem, und das ist vor allem im vierten Traktat, also in dieser quatrième partie angesprochen, wie weiß ich, dass meine Aussage wahr sind? Also wie hat man hierüber Gewissheit? Und in diesem, im Rahmen dieser Frage steht der Gottesbeweis. Also zusammengefasst, Descartes braucht Gott, Aber er braucht ein vollkommenes Wesen, um diese Gewissheit zu versichern. Ich werde das später nochmal ausführen, aber das ist mehr oder weniger der Rahmen. Ich hatte Ihnen ja vorhin gesagt, ich muss jetzt ein bisschen zügig durch die Veranstaltung gehen, deshalb werde ich nicht viel mehr über diesen Kontext sagen. Aber wenn Sie dann nachher Fragen haben, um die dann zu beantworten, der Kontext ausgeführt werden muss, dann kann ich das tun. Lassen wir jetzt mal auf diesen vierten Teil des Diskurs eingehen, wo ja der Gottesbeweis drinsteht, und schauen wir mal, wie er dort argumentiert. Dort, also in diesem vierten Partie, untersucht er, wo wir eigentlich sichere Erkenntnis finden können und wann wir sichere Erkenntnis haben, und stellt dann fest, dass man das eigentlich nirgends finden kann. Er geht die verschiedenen Erkenntnisarten durch, also die Erkenntnis, die wir aus den Sinnen haben, die Erkenntnis, die durch die Logik geliefert wird, und stellt fest, dass man diese Erkenntnisse alle bezweifeln kann. Also die letztendliche Gewissheit kann man doch nicht finden. Um dann schließlich bei einem Punkt anzugelangen, nämlich das Denken, wo er also Sicherheit findet, wo er Gewissheit findet. Ich habe ein ganz klein bisschen angehalten, wenn ich vom Denken sprach, weil im Französischen steht Pensée und in der lateinischen Übersetzung steht Cogitare. Das ist ein bisschen etwas anders als Denken. Cogitare oder Pensée ist eher Ausdenken, also Vorstellen. Wenn Descartes also sagt, okay, die letztendliche Sicherheit kann im Denken gefunden werden, dann meint er also nicht das schwerwiegende philosophische Denken, sondern eher das Reflektieren. Und was hat er nämlich gefunden? Alles kann bezweifelt werden. Ich kann alles bezweifeln, was ich mir vorstelle. Aber was ich nicht bezweifeln kann, ist, dass ich mir etwas vorstelle. Das heißt, dass ich mir etwas vorstelle, heißt, dass ich als Vorstellender existiere. Also hier hat man eine Gewissheit. Die Gewissheit, dass wenn ich mir etwas vorstelle, ich mir zumindest etwas vorstelle, dass ich als Vorstellender bin. Und das ist, was er meint mit je pense, donc je suis. Er führt das dann weiter aus, was das heißt, dieses je pense, das heißt, ich denke, das ich hier ist nichts anderes als ich bin als Vorstellender, ich bin als Denkender. Die Evident findet Descartes so im Denken. Aber pass wieder auf, nicht im Denken allgemein, nur in seinem persönlichen Denken. Weil diese Gewissheit ist ja nur zu liefern über das, was er bei sich selbst festgestellt hat. Wenn er denkt, dann denkt er und dann existiert er als Denkender. Hier holt Descartes die Grundstruktur der Gewissheit her. Das heißt, hier hat das Denken also die Gewissheit, dass es sicher weiß, dass was gedacht ist, auch ist. Ja, ich gehe noch mal ganz kurz zurück. Also das Problem für Descartes ist die Frage der Wahrheit oder die Frage der Gewissheit. Wie weiß ich, dass ich sichere Erkenntnis habe? Und er stellt fest, dass man eigentlich immer jegliche Denkinhalt bezweifeln kann. Bezweifeln kann in dieser Hinsicht, dass man sich fragen kann, ob an dem, was ich mich jetzt vorstelle, auch etwas in der Wirklichkeit beantwortet. Nur bei der Tatsache, dass ich mir etwas vorstelle, habe ich ja eine unmittelbare Gewissheit, weil da ja Subjekt und Objekt zusammenfallen. Das heißt, dass die Gewissheit, dass ich denke, ist ja mit dem Denken eins. Vielleicht wird es noch etwas deutlicher, wenn ich den Faden, ich sage einfach, was Descartes in diesem Quatrième-Partie tut, wenn ich den Faden etwas weiterspinne. Wie viel hat man jetzt mit dieser Sicherheit gewonnen? Ich formuliere es so, dass Sie gut sehen, weshalb Descartes jetzt seinen Gottesbeweis durchziehen muss. Weil wie viel Sicherheit haben Sie jetzt gewonnen? Eigentlich nichts. Nur, dass Sie denken. Aber was Sie jetzt denken, nur wenn Sie über Ihr eigenes Denken denken, haben Sie Gewissheit über den Inhalt. Aber bei jedweden anderen Inhalt haben Sie noch immer dieselbe Ungewissheit. Das heißt, diese Gewissheit betrifft nur das Penser, ich sage jetzt nicht mehr Denken, weil das so schwerfällig klingt. Also diese Sicherheit, diese Gewissheit betrifft nur das Penser, das sich ausdenken, nicht die vorgestellte Sache. Wenn ich mir einen Baum vorstelle, ist es sicherlich, dass ich mir einen Baum vorstelle. Aber nicht, dass der vorgestellte Baum auch existiert. Ja, wenn ich einen mathematischen Beweis durchziehe, dann ist es sicher, dass ich diesen mathematischen Beweis durchziehe. Aber ich habe keine Sicherheit darüber, dass das, was in dem mathematischen Beweis vorgestellt wird, zum Beispiel ein Kreis oder ein Dreieck, auch in der Wirklichkeit existiert. Ja? Also, um es nochmal zurückzuwenden auf eine Begrifflichkeit, die wir in der letzten Sitzung unterschieden hatten, da wäre die Realitas objektiver, nämlich das, was du dich vorstellst, unterschieden von der Realitas actualis, das war das Ding in der Wirklichkeit. Und die Sicherheit, die Descartes bis jetzt gefunden hat, betrifft nur die Realitas objektiva, dass ich mir etwas vorstelle und dass ich mir so und so etwas vorstelle. Weil wenn ich mir einen Baum vorstelle mit grünen Haaren, sag mal was, dann stelle ich mir einen Baum vor mit grünen Haaren. Das ist gewiss. Das heißt, diese Realitas objektiva, diese vorgestellte Realität, ist in der Tat eine von mir vorgestellte Realität. Aber das ist irgendwie eine völlig uninteressante Frage. Interessantere Frage, und deshalb habe ich Ihnen gesagt, pass auf, dieser Diskurs ist also wissenschaftliche Traktaten vorgeordnet, nicht nur eine Geometrie, aber auch Traktate, die über die Empirie gehen, nämlich Wettererscheinungen am Himmel. Dafür ist es natürlich sehr wichtig, zu wissen, ob die Sicherheit, die du hast, auch auf den außerhalb des Denkens existierenden Gegenstand sich beziehen kann. Nun, was Descartes jetzt versucht, ist genau dieselbe Gewissheit, die du im Hinblick auf deinen eigenen Erkenntnisakt hast oder deinen Vorstellungsakt, um diese auch mit Bezug auf Empirisches außerhalb deines Denkens zu finden. Und dafür braucht er den Gottesbeweis. Also er will letztendlich nicht Gott beweisen, sondern er will ein vollkommenes Wesen beweisen. Und weshalb will er ein vollkommenes Wesen beweisen? Nun, die Argumentation geht dann wie folgt. Er fängt wieder an mit einer nominalen Bestimmung. Also er sagt, was ich eigentlich brauche, ist ein Wesen, von dem alles abhängig ist und das vollkommen ist. Ja, das ist Gott. Also, wenn ein solches Wesen existiert, heißt das, dass auch meine Gewissheit von diesem Wesen abhängig ist. Ja, weil wenn alles von diesem Wesen abhängig ist, das ist einfach eine, ja, wenn man aus dem Mittelalter kommt, der scholastische Tradition, ist das ja fast eine Selbstverständlichkeit. Es, in einem monotheistischen Kontext kannst du ja nicht ein Wesen haben und daneben noch eine ganze Menge Sachen, die nicht von diesem Wesen abhängig sind. Das heißt, wenn schon ein Gott, dann ist auch alles von diesem Gott abhängig. Das ist, was in der christlichen Tradition mit und Gott schöpfte aus dem Nichts ausgedrückt wird. Nun, wenn du eine solche Gottesvorstellung hast von einem Gott, von dem alles abhängig ist und der auch vollkommen ist, ist auch die Gewissheit, die du hast, von ihm abhängig. Dein Denken ist von ihm abhängig. Nun, wenn dieser Gott vollkommen ist, kann es ja nicht sein, dass er dich täuscht. Er kann dich vielleicht mal täuschen, indem er dich etwas vorgibt, das du vielleicht falsch interpretieren kannst. Aber wenn du die Gewissheit im Hinblick auf eine gewisse Sache hast und Gott täuscht dich in diese Gewissheit, dann würde er dich ja in einen Widerspruch führen. Weil dann würdest du sagen, nun, ich habe keinen einzigen Grund zu zweifeln, dass... Wohingegen du, wenn du dann davon ausgehst, dass der vollkommene Gott dir betrügen kann, du aber auch einen Grund hast zu bezweifeln, dass es nicht stimmt, was du evident weißt. Also, Descartes braucht also ein vollkommenes Wissen, von dem alles abhängig ist, um die Gewissheit, die er im Hinblick auf seinen eigenen Erkenntnisakt hat, auch im Hinblick auf Empirisches zu kriegen. Und deshalb braucht er also einen Gott, der es nicht zulassen kann, dass ich mich prinzipiell irre. Prinzipiell, das heißt im Hinblick auf die Gewissheit. Weil das wäre gegen Gottes Vollkommenheit. Ja, das ist der Kontext für den kartesianischen Beweis. Jetzt bin ich bei Punkt 1.3, Wie wird der Gottesbeweis jetzt durchgezogen? Ich habe Ihnen ja gesagt, der kosmologische Teil geht einem, entschuldige, der ontologische Teil geht einem kosmologischen vorher. Und damit fange ich also jetzt an. Descartes hebt hervor, dass die Vorstellung eines vollkommenen Wesens, dass ich diese nicht aus mich selbst haben kann. Und er kann das tun, weil er ja in diesem quatrième partie angefangen ist, mal klar zu machen, dass er eigentlich alles bezweifeln kann. Heißt also, dass er selbst in seiner Erkenntnis kein vollkommenes Wesen ist. Also er selbst ist unvollkommen. Wenn er also die Vorstellung eines vollkommenen Wesens hat, sagt er, kann ich die nicht aus mir selbst geholt haben. Ich bin nämlich nicht vollkommen. Die muss also von etwas anderem in mir gelegt sein. Nun, dieses andere, das diese Vorstellung in mir gelegt hat, muss, sagt er, qua Intensität, also qua Inhalt, übereinstimmen mit dem, was diese Vorstellung besagt. Weil, das ist seine Prämisse, der Effekt kann nicht weniger sein als seine Ursache. Also, erster Schritt ist, ich habe eine gewisse Vorstellung. Wo kommt diese Vorstellung her? Die kann ich nicht aus mir selbst geholt haben, weil ich bin ja nicht vollkommen. Jetzt denken Sie, ja, aber du kannst dich doch etwas Vollkommenes ausdenken. Da werde ich nachher noch drauf zurückkommen. Aber halten Sie erstmal die Grundstruktur fest. Er sagt, diese Vorstellung muss von außen kommen. Ja? Und die muss verursacht werden von etwas, das diesem Vorstellung entspricht. Weil eine niedrigere Ursache kann keinen Effekt hervorbringen, nämlich die Vorstellung einer Vollkommenheit, wo also es muss eine Parallelie geben zwischen Ursache und Effekt. Und wie ist nun dieses Effekt? Jetzt gehe ich darauf ein, wie Descartes versucht klarzumachen. Ja, es ist in der Tat nicht deine eigene Schöpfung, weil. Und jetzt sehen wir eine ähnliche Struktur wie bei Anselm. Wenn ich über diese Vollkommenheit reflektiere, stelle ich fest, dass ich immer mehr hinzufügen kann. Also ich frage Sie, wie vollkommen ist Gott? Und dann machen Sie mal dann eine Vorstellung. Und dann frage ich Sie, ja, ist er nicht vielleicht noch vollkommener? Und da gebe ich einige Gründe, die Ihnen veranlassen, noch weitere Prädikate hinzuzufügen. Und Sie müssen erstmal überlegen und erstmal suchen, bevor sie zu dem Schluss kommen, ah ja, okay, das muss ich diesem vollkommenen Wesen auch zuschreiben. Aus solchen Überlegungen zieht Descartes der Schluss also, es ist nicht deine eigene Erfindung, es ist nur deine eigene Findung. Das heißt, das liegt irgendwo auf der Hirnplatte und du, also wenn du jetzt ein Konzept von Gott formulierst, also spiegelst du dich an etwas, was in deinen Vorstellungen schon vorgefunden wird. Nun, es muss also ein vollkommenes Wesen, schließt Descartes, außerhalb mir existieren. Weil anders hätte ich diese Vorstellung nie haben können. Descartes geht davon aus, Sie wissen, dass bei der Schöpfung Gott innerhalb der Seele schon Erkenntnisinhalte gelegt hat. Und der Gottesbegriff ist ein solcher Inhalt. Also er würde sagen, du kannst nie also die Idee einer Vollkommenheit über die Empirie kriegen, weil nicht vollkommen ist. Ich mache mal eine kleine Fußnote. Das ist ähnlich wie Platon im Phaidon argumentiert, dass um erkennen zu können, um überhaupt Erkenntnisprozesse durchziehen zu können, du die Idee der Gleichheit brauchst. Ja, weil erkennen heißt, etwas unter allgemeine Begriffe subsumieren. Aber die Idee der Gleichheit kannst du ja nicht aus der Empirie kriegen, weil in der Empirie nichts Gleiches sich finden lässt, nur Ähnliches. Das heißt, die Seele muss schon besetzt sein mit gewissen Erkenntnissen, die sie vorher hatte, bevor sie mit dem Körper verbunden wurde. Und ähnlich argumentiert hier Descartes, er wird sagen, nun, die Idee eines vollkommenen Wesens kannst du niemals aus der Erfahrung holen, weil die Erfahrung nur Endliches beinhaltet. Okay, jetzt haben wir also gesehen, wie er diesen empirischen Punkt, den Thomas gemacht hat, einlöst. Weil er jetzt sagt, okay, es muss ein solches Wesen außerhalb mir geben. Ist das deutlich? Jetzt fragen wir uns wieder, ist damit alles gewonnen? Also jetzt, ich habe Ihnen gesagt, es ist sehr wichtig, den Kontext immer zu bedenken. Und was will Descartes? Er will empirische Erkenntnis sichern. Wenn es ihm nur um das Denken ging, dann hätte er schon längst aufgehört bei Je pense donc je suis. Und hat er jetzt mit einem solchen Gott die empirische Gewissheit gesichert, heißt es, wenn er jetzt also gewissert hat, im Hinblick auf etwas Empirisches, dass er sicherlich weiß, dass er sich darin nicht täuscht, also er hat jetzt nur noch bewiesen, dass es ein vollkommenes Wesen gibt außerhalb ihm. Aber er hat noch gar nicht bewiesen, ob dieses Wesen noch existiert. Er hat nur bewiesen, dass es ein solches gegeben haben muss. Es kann ja sein, dass Gott ihm diese Idee gegeben hat und sich nachher aufgelöst hat. Und wenn er dann die Gewissheit braucht, dann ist Gott nicht mehr da. Und deshalb versucht er in dem zweiten Schritt deutlich zu machen, also wie sieht dieses Wesen eigentlich aus, und greift dann eine selbe Argumentation auf, über die wir bei Anselm gesehen haben. Also er fragt sich, wie existiert dieses Wesen? Denn es kann ja sein, dass dieses Wesen existierte, aber jetzt nicht mehr. Und dann kann er meine Evidenz nicht versichern. Er sagt also, nun, wie sieht dieses Wesen aus? Und schließt dann, wenn dieses Wesen vollkommen ist, und das muss er ja annehmen, das ist ja auch der Ertrag, dieser erste Ansatz, wenn dieses Wesen in der Tat vollkommen ist, dann muss es auch notwendig sein. Das heißt, dann muss es auch so sein, dass es nicht nur existieren kann und nicht kann, wie ein Baum oder ein Stuhl oder ein Mensch, sondern dann müsse er auch so bestehen, dass er immer besteht. Weil das ist vollkommener als nur ab und zu bestehen. Also wissen wir nicht nur, dass Gott existiert, sondern auch, wie er existiert, nämlich notwendig. Wir wissen so, dass die Vorstellung eines vollkommenen Wesens, von dem wir abhängig sind, immer eine wahre Vorstellung ist. Was hätte ja sein können, nochmal zurück, dass Gott diese Vorstellung da im Kopf gelegt hat und dass eigentlich nur der Satz wahr wäre, Gott war ein vollkommenes Wesen, weil er jetzt nicht mehr da ist. Aber sagt er, nein, wenn du jetzt reflektiert über den Begriff von Vollkommenheit, musst du sagen, er ist jetzt auch noch ein vollkommenes Wesen, weil Vollkommenheit notwendige Existenz impliziert. Und die Kritik von Thomas, dass das nur eine Begriffsanalyse ist, würde Descartes entgegenhalten, ja, nee, aber dieser Begriff habe ich mir nicht selbst ausgedacht, der ist durch dieses Wesen in mir gelegt. Also wenn Thomas sagt, du musst erstmal beweisen, dass es ein solches Wesen ist, also in rerum natura, glaube ich, sagt er, das hat Descartes mit dem ersten Bein gemacht. Nun, wenn alles von diesem vollkommenen Wesen abhängig ist, so auch meine Gewissheit, und so muss die Gewissheit sicher sein. Also das heißt, alles, von dem ich Gewissheit habe, davon weiß ich, dass es existiert. Ja, wir haben jetzt den Gottesbeweis gehabt. Ich habe Ihnen ja gesagt, Descartes hat kein Kapitel an Gottesbeweis, das hat er später in seiner Meditation, aber da ist das ein Eigengegenstand geworden. Aber in dem Diskurs will er mithilfe der Existenz Gottes, der Existenz eines vollkommenen Wesens, nur deutlich machen, dass er also gesicherte empirische Erkenntnis haben kann. Und jetzt will ich das noch ein ganz klein bisschen weiter durchziehen, damit Sie wissen, wie das funktioniert. Weil wie heißt das jetzt, oder was heißt das jetzt, gewisse Erkenntnis der empirischen Wirklichkeit haben. Gehen wir mal wieder zurück. Descartes hat ja festgestellt, dass wenn ich so aus dem Fenster schaue und ich sehe einen Baum, dass ich bezweifeln kann, ob das auch wirklich existiert, was ich sehe. Ja? Und das würde er jetzt auch noch sagen, weil diese Erkenntnis ist nicht gewiss. Jedermann weiß, dass diese Erkenntnis nicht gewiss ist. Nehmen wir nochmal ein anderes Beispiel. Ich sage dann von dem Gras, das da unter dem Baum ist, das ist grün. Und Sie sagen, nein, das ist nicht grün, das ist gelb. Das heißt, über die Farbe des Grases haben Sie auch keine gewisse Erkenntnis. Nur wieder, dass ich mir das Gras als gelbes Gras vorstelle. Aber das war ja eine Gewissheit, die sich nicht auf den empirischen Gegenstand selbst bezog, sondern nur auf meinen Gedanken. Also, weiß einer von Ihnen, wo jetzt Descartes dann diese Gewissheit im Hinblick auf die empirische Welt findet? Weil es ist nicht so naiv, dass Descartes sagen würde, okay, jetzt existiert Gott und wenn ich dann also dass mein Augenfenster öffne und auf die Welt blicke, dass dann alles auch so ist, wie ich es sehe. Das ist gar nicht der Fall. Er hat ja gesagt, Gott kann quasi nur meine Gewissheit sichern. Ich bin nämlich selbst auch noch da. Wenn ich die Welt erkenne, dann schmeiße ich auch vieles dazu. Aber nur, wo es um die Gewissheit geht, das heißt, wenn ich jetzt gewisse Erkenntnis habe, würde von etwas, das nicht gewiss erkannt werden kann, dann entsteht ein Widerspruch. Und dafür kann man Gott nicht also verantwortlich machen. Jetzt wieder zurück. Wie sähe jetzt gewisse Erkenntnis von der empirischen Wirklichkeit aus? Descartes hat da selbst ein ganz schönes Beispiel vom Wachs. Es hat er zwar nicht in den Diskurs, sondern in den Meditationen. Und dann sagt er, Gesetz, ich habe eine Wachskerze. Ich weiß nicht, ob er mit der Wachskerze anfängt, aber damit kann man das gut deutlich machen. Diese hat eine gewisse Farbe. Wir können aber lange darüber diskutieren, welche Farbe das hat. Und wenn ich diese Wachskerze etwas zu nah an dem Feuer setze, wird vielleicht der gelbe Wachs auf einmal schwarz. Wenn ich diese Kerze etwas zu nah an dem Feuer setze, dann verschwindet auch die Kerze. Das wird entweder ein Klumpen. Und wenn ich den Klumpen lange genug liegen lasse, dann zerfällt er, trocknet er aus und dann zerfällt er. Das heißt, alles, was ich letztendlich von dieser Wachskerze sagen kann, lässt sich in irgendeiner Weise bezweifeln. Was lässt sich nach Descartes aber nicht von dieser Wachskerze bezweifeln? Also, wie du die auch, er hat das Beispiel vom Wachs gegeben, und er sagt, wie du das auch knetest und welche Form du das auch gibst, wie du das auch färbst und welche Färbungen es auch annimmt, eines bleibt immer, ob es jetzt ein Gegenstand ist oder zerbröselt. Was bleibt? Dass es ausgedehnt ist. Also, du kannst den Wachs in ganz kleine Partikeln zerbrechen, sodass er quasi verschwindet, aber all diese Partikel letztendlich haben eine gewisse Ausdehnung. Er sagt, also was immer du von einem Gegenstand, einem empirischen Gegenstand behauptest, es gibt eine Sache, die du nie von einem empirischen Gegenstand verneinen kannst, nämlich, dass es ausgedehnt ist. Wie diese Ausdehnung auch ist, aber dass der Gegenstand ausgedehnt ist, das ist absolut sicher. Also, sagt er, wenn du eine gewisse Beschreibung der empirischen Wirklichkeit haben willst, muss diese nur quantitativ sein. Weil alle qualitative Bestimmungen wie Farbe, Geruch, sogar Gestalt, die können bezweifelt werden. Und die gelten vielleicht jetzt, aber morgen nicht mehr. Denken Sie an diese Wachskerze, die Sie dann neben der Heizung gestellt haben und schön beschrieben haben. Und am nächsten Morgen, Sie haben die Heizung nicht abgeschaltet, kommen Sie zurück und liegt dann nur so irgendwie ein Haufen. Aber wovon Sie sicher sein können, ist, dass dieser Haufen auch noch Raum einnimmt. Nun, dieser Raum lässt sich mit der Mathematik beschreiben, mit dem kartesianischen Achsenkreuz. Auch so wieder, dass du jede Positionierung von einem Gegenstand in einem Raum mit Zahlen wiedergeben kannst und damit kannst du auch immer mit Ja, Nein, also eine Sache lokal verorten. Ich kann, wenn ich die Koordinate einer Sache habe, dann kann ich sehen, also dann lässt sich die Frage gesetzte, ich stelle empirisch fest, ein Gegenstand befindet sich auf Punkt 2,3. Okay, und jetzt versuche ich mal theoretisch abzuleiten, ob dieser Gegenstand auf 2,3 steht. Und wenn nicht dieser genau auf 2,3 Also wenn aus der theoretischen Überlegung rauskommt, dass das nicht genau auf 2,3 ist, dann ist das falsch. Wenn es auf 2,3 ist, ist es richtig. Das heißt, Diskussionen, wie man das hat, wenn man Farbe beschreibt, ist das jetzt blau oder ist es jetzt schwarz, ist es jetzt grün oder ist es jetzt gelb, die treten hier nicht auf. Ja? Also, Descartes, ich fasse jetzt mal zusammen und dann gehe ich auf die Kritik von Kant ein. Descartes Anliegen ist es, Gesichter empirische Erkenntnis zu haben, gewisse Erkenntnis, und um diese zu haben, braucht er ein vollkommenes Wesen, das ihm erlaubt zu sagen, wenn ich gewisse Erkenntnis habe, stimmt meine Erkenntnis mit dem vorgestellten Gegenstand überein. Und der erste hat er bei seiner Selbsterkenntnis, je pense donc je suis, und das zweite ist, wo es um die empirische Wirklichkeit geht, wo es also die Wirklichkeit geht, insofern sie mathematisch oder nach ihrer Ausdehnung dargestellt wird. Eine evidente Erkenntnis hat er auch, sagt Descartes, von die Existenz Gottes. Aber das ist ein Zwischenglied, um diese beiden, nämlich mich und Außenwelt, miteinander zu verbinden. Ja? Schauen wir uns mal den Text von Descartes an. Ist es okay? Also Discours de la Méthode. Also, wir sind hier in der Mitte der quatrième partie. Also er hat seine Zweifel durchgezogen und hat schon festgestellt, aha, eine Sicherheit habe ich, je pense, donc je suis. Wenn ich denke, bin ich als denkendes Wesen. Als ich mir nun weiter überlegte, dass ich zweifelte, dass also mein Wesen nicht ganz vollkommen wäre, denn ich sage klar, dass Erkennen eine größere Vollkommenheit ist als Zweifeln, wurde ich auf die Untersuchung geführt, woher mir der Gedanke an ein vollkommeneres Wesen als ich gekommen sei. Und erkannte deutlich, dass er von einem Wesen herrühren müsse, das in Wirklichkeit vollkommener ist. Also er hat den Gedanken eines vollkommenen Wesens, fragt sich, wo kommt das her, und sagt, ja, das muss von einem Wesen kommen, das in Wirklichkeit auch vollkommen ist. Was die Vorstellungen betrifft, die ich von einigen anderen Dingen außer mir hatte, es geht hier um Dinge außer ihm, wie vom Himmel, von der Erde, vom Licht, von der Wärme und von tausend anderen, so war ich bei ihnen nicht in Verlegenheit zu wissen, woher sie kämen. Denn da ich nichts in ihnen bemerkte, was sie mir vortrefflicher zu machen schien, als ich es bin, konnte ich annehmen, dass sie, sollten sie wahr sein, von meiner Natur abhängen, soweit sie einige Vollkommenheit in sich schließt. Und dass ich sie, sollte sie es nicht sein, dem nichts verdanke. Das heißt, dass sie nur wegen meiner Mangel in mir sind. Also von diesen Begriffen kannst du immer sagen, die hast du selbst produziert, diese Vorstellungen. Ich produziere eine Vorstellung vom Raum. Und er sagt, okay, wenn diese dann wahr wäre, er sagt noch gar nicht, dass du selbst wissen kannst, dass die wahr ist, aber wenn er wahr wäre, okay, dann bist du in irgendeiner Weise vollkommen. In irgendeiner Weise vollkommen, weil du dann also wahre Aussagen machen kannst. Wenn das unwahr ist, bist du unvollkommen. Ja, beides hast du. Du bist ja unvollkommen, weil du musst zweifeln. Und in gewisser Weise bist du auch vollkommen, weil du weißt von dir selbst, dass du denkst. Ja? Aber wenn du etwas hast, das absolut vollkommen ist, das kannst du nicht aus dir selbst geholt haben, sagt Descartes, weil du ja auch unvollkommen bist. Da gibt es also ein gewisses Problem. Aber das konnte auf die Vorstellung von einem vollkommeneren Wesen als ich nicht zutreffen. Denn sie dem Nichts entlehnen, das ist augenscheinlich unmöglich. Weil ich habe Ihnen ja gesagt, Descartes geht davon aus, wenn ein Effekt, also eine Vorstellung, muss von einer Ursache hervorgebracht sein und die Ursache kann niemals weniger sein als der hervorgebrachte Effekt. So die Vorstellung einer Vollkommenheit kann nie aus dem Nichts kommen. Und da es sich nicht weniger widerspricht, dass das Vollkommenere aus dem weniger Vollkommenen folge und davon abhängig sei, als dass etwas aus nichts hervorgeht, verstehen Sie das? Also, weil wenn du eine weniger vollkommene Ursache hast und ein vollkommeneres Effekt, dann gibt es also in dem Effekt ein Surplus, das keine Ursache hat. Und deshalb ist das ähnlich dem Falle, als ob das aus dem Nichts käme. Ja? Und da es sich nicht weniger widerspricht, dass das Vollkommenere aus dem weniger Vollkommenen folge und davon abhängig sei, als dass etwas aus nichts hervorgeht, so konnte ich sie nicht von mir selbst haben, sodass nur übrig blieb, dass sie von einem in Wahrheit vollkommeneren Wesen, als ich es bin, in mich gepflanzt worden ist. Von einem Wesen, das sogar all die Vollkommenheiten in sich birgt, von denen ich mir eine Vorstellung machen konnte. Das ist, was ich Ihnen vorhin gesagt habe. Also, wie stellen Sie sich dieses vollkommene Wesen vor? Fangen Sie jetzt mal an, Vollkommenheiten zu generieren. Und welche Sie auch finden, das können Sie immer an dem vollkommenen Wesen zuschreiben. Die finden Sie quasi vor auf Ihrer Hirnplatte. Also, das heißt, um es mit einem Wort zu sagen, von Gott. Hier haben Sie eine ähnliche Struktur wie bei Thomas von Aquin. Er fängt nicht an mit Gott, sondern sagt, ich brauche ein vollkommenes Wesen. Übrigens, das ist, was die Menschen Gott nennen. Insofern muss man ein bisschen aufpassen, dass hier Gottes Beweis zu nennen, es ist der Beweis eines, es ist das Aufdecken eines vollkommenen Wesens. Das ist also der kosmologische Teil. Es gibt in der Tat in der Wirklichkeit ein solches Wesen. Und jetzt kriegen wir den zweiten Schritt. Wie sieht dieses Wesen aus? Woher weißt du sicherlich, dass das immer dabei ist, wenn du eine evidente Aussage machst? Jetzt muss ich etwas weiter blättern, aber nicht viel weiter, weil wir sind jetzt im fünften Paragraph, vorhin waren wir im vierten Paragraph. Nachdem er dann über Gott gesprochen hat, geht er zu den geometrischen Gegenständen über, also Kreis. Und dann stellt er fest, dass man in der Geometrie zwar sicher schließen kann, aber was die Geometrie nicht liefern kann, ist, dass der Gegenstand, also im Hinblick auf den diese Schlüsse gezogen werden, wenn du zum Beispiel etwas über den Dreieck sagst, dass die Winkelsumme 180 Grad ist, dann stimmt das zwar, aber du hast damit noch gar nicht bewiesen, dass es auch einen solchen Dreieck in der Wirklichkeit gibt. Ja, du sagst nur, wenn es ein Dreieck gibt, ist die Winkelsumme 180 Grad. Aber ob es ein Dreieck gibt, ist eine ganz andere Frage. Das liefert die Geometrie nicht. Nun, das ist, was er hier bedenkt. Danach wollte ich nach anderen Wahrheiten suchen, nahm mir den Gegenstand der Geometrie vor, den ich mir als einen kontinuierlichen Körper vorstellte, also das heißt einen ausgedehnten Körper, den ich also einen kontinuierlichen Körper vorstelle oder als einen nach Länge, Breite und Höhe bzw. Tiefe ohne bestimmbare Grenze ausgedehnten Raum, also nur Ausdehnung, der sich in verschiedene Teile teilen lässt, die verschiedene Figuren und Größen haben können und auf jede Weise bewegt oder von der Stelle versetzt werden können. Also das ist quasi der geometrische Raum, in dem all diese Figuren platziert werden können. Denn all das setzen die Geometer in ihrem Objekt voraus. Und durchlief einige ihrer einfachsten Beweise. Sie wissen, der Descartes war ja Mathematiker. Dabei bemerkte ich, dass die große Gewissheit, es geht Descartes immer um Gewissheit, dass die große Gewissheit, die alle Welt ihnen zuschreibt, diese Beweisführungen, sich nur darauf gründet, dass man sie in deutliche Begriffe denkt. Wie es die bereits besprochene Regel vorschreibt, das haben wir jetzt nicht gesehen, und bemerkte auch, dass es überhaupt nichts in ihnen gibt, was mich der Existenz ihres Objektes versicherte. Also, er sagt, die Geometrie, die Gewissheit bezieht sich nur auf die Begriffe, nicht auf die vorgestellte Sache. Also für Descartes ist das eine sehr heiße Sache hier, weil das ist gerade, was er liefern will. Also der Diskurs ist ein Traktat zur Geometrie vorgeordnet. Denn ich sah zum Beispiel wohl, dass jetzt, entschuldige, denn ich sah zum Beispiel wohl, dass, setzt man voraus, es sei ein Dreieck gegeben, seine drei Winkel gleich zwei Rechten sein müssen, aber ich sah deswegen nichts, was mich versicherte, es gäbe ein solches Dreieck auf der Welt. Stattdessen fand ich, wenn ich wiederum meine Vorstellung von einem vollkommenen Wesen prüfte, die Existenz darin mitbegriffen. Genau, ganz ebenso oder sogar noch offenkundiger, als es in der Vorstellung eines Dreiecks mitbegriffen ist, dass seine drei Winkel gleich zwei Rechten sind. Er sagt also, sogar noch stärker, als wenn du sagst, wenn ein Dreieck, dann auch Winkelsumme 80, noch stärker als das musst du sagen, ein vollkommenes Wesen existiert notwendig. Oder in einer Kugelfläche, dass alle ihre Teile gleich Abstand von ihrem Mittelpunkt haben, so dass es folglich mindestens ebenso gewiss ist, dass Gott, das heißt das vollkommenste Wesen, ist oder existiert, wie irgendein geometrischer Beweis es sein kann. Das ist also der kosmologische Teil. Also hier weißt du, dass deine Vorstellung stimmt. Dass du da also Evidenz hast, nicht nur im Blick auf den Begriffen, sondern auch auf den vorgestellten Gegenstand. Ja? Und diese Evidenz hilft dir dann nachher, die geometrischen Beweise, also nicht nur als begriffliche, sondern auch als reale Beweise zu verstehen. Aber dafür brauchst du erst die Existenz dieses vollkommenen Wesens, das dich in deine Evidenz nicht trügt. Ja, geschnallt. Also Sie sehen, dass der Gotteswas gar nicht rausgeschnitten ist und irgendwie da so groß auf einem Silbertablett liegt. Der ist irgendwie so ganz in der Argumentation mit eingeflochten. Und diese Argumentation müssen Sie verstehen, um überhaupt der Gotteswas gutieren zu können. Jetzt schaue ich erstmal auf die Uhr, dass ich die Zeit gut verteilen kann. Jetzt kommen wir zur Kritik Kants. Die Kritik Kants kommt wesentlich auf folgenden Punkt, also bezieht sich wesentlich auf folgenden Punkt. Ich habe es ja am Anfang schon gesagt, Sein ist kein Prädikat wie die anderen Prädikate. Es ist kein reelles Prädikat. Es ist kein Prädikat mit einem Inhalt. Es ist nach Kant zu unterscheiden zwischen Sätze wie, und diese Beispiele stammen jetzt von mir, um es einfach zu machen, ein Unterschied zwischen der Mensch läuft oder der Mensch, also was der Mensch läuft oder der Mensch ist. Obwohl die qua Form identisch sind, würde Kant sagen, nein, dass der Mensch läuft, ist läufend, das ist ein reelles Prädikat, da wird ein semantischen Inhalt ausgesagt, wohingegen bei der Mensch ist nichts. Da wird nichts zu der Bedeutung von Mensch hinzugefügt. Jetzt fragt man sich, was ist dann eigentlich oder sein? Nun, hier hat Kant zwei Antworten. Ist die Position eines Dinges. Also du fügst keine Bedeutung hinzu, sondern du sagst nur, dass das, was ich mir vorstelle, auch ist. Wenn ich jetzt sage, der Mensch ist, sage ich, das, was ich mir unter Mensch vorstelle, existiert in der Wirklichkeit. Sie können dieses Ist ja von allen möglichen Gegenständen aussagen. Das Ist fügt also nichts inhaltlich zum Begriffe, zu der vorgestellten Inhalt hinzu, sondern sagt nur, dass diese Vorstellung etwas in der Wirklichkeit entspricht. Es positioniert einen Gegenstand. Oder sagt er, es ist Copula, das Subjekt und Prädikat miteinander verbindet. Der Mensch ist weiß. Also das Ist fügt nichts hinzu, Weiß fügt etwas hinzu, das sagt nämlich etwas vom Mensch, aber das ist nichts. Ist sagt nur, Subjekt und Prädikat gehören zusammen. Also nochmal zurück zu dieser Position, das ist ein Wort von Kant. Also ich habe ja schon gesagt, die Position fügt nichts an die Bedeutung des Positionierten hinzu. Also ich stelle mir einen wirklichen Mensch vor, wenn ich mir einen Mensch vorstelle. Also wenn ich jetzt mal auf den semantischen Inhalt schaue von Baum, ob zwar ich weiß, wenn ich mir also diese, wenn ich diese Vorstellung befrage, weiß ich zwar, dass es eine Vorstellung ist, das ist die sogenannte Realitas formalis, ich weiß, dass es eine Vorstellung ist, aber wo es um die vorgestellte Sache geht, die Realitas objektiva, erinnern Sie sich noch, stelle ich mir ein wirklich existierendes Ding vor, keine Vorstellung. Das heißt, wenn ich jetzt sage, Mensch oder Baum ist, füge ich nicht hinzu, ja, ich meine einen wirklich Vorgestellten, weil das ja schon bei der Vorstellung gegeben ist. Das Einzige, was ich sage, ist, dass es einen solchen Gegenstand in der Wirklichkeit gibt. Würde hier dennoch etwas hinzugefügt werden, wenn ich sage, der Mensch ist, dann habe ich mir den Mensch nicht als wirklichen Mensch vorgestellt. Weil wenn ich jetzt sage, okay, stellen Sie sich einen wirklichen Mensch vor, Sie stellen sich jetzt einen wirklichen Mensch vor, und wenn ich jetzt sage, der wirkliche Mensch ist, und diese Vorstellung von wirklichen Mensch in dem Satz, der wirkliche Mensch ist, wäre nicht derselbe, als was Sie hatte, als ich Ihnen gefragt hatte, stellen Sie sich einen wirklichen Mensch vor, dann haben Sie sich entweder keinen wirklichen Mensch vorgestellt, oder der Satz, der Mensch ist, stimmt nicht. Weil das ja heißt, es gibt einen wirklichen Menschen. Und wenn also der vorgestellte wirkliche Mensch nicht das ist, was entspricht Mensch ist, dann haben Sie sich keinen wirklichen Mensch vorgestellt. Deutlich? Nee?
Der Wechsel von Begriff und Bezug zu wirklichen Elementen, wo das stattfindet.
Es hilft vielleicht, wenn man unterscheidet. Jetzt schaue ich mal auf mein Zettel. Ich habe mal in diese Vorlesungsreise der Unterschied zwischen Significatio und Suppositio gegeben. Also Significatio, das ist eine Unterscheidung, die aus der mittelalterlichen Semantik kommt, aber die, habe ich gesehen, bis ins 20. Jahrhundert noch verwendet wird. Significatio heißt die Bedeutung eines Lautes. Also Sie haben ein gewisses Wort oder ein gewisses Konzept und dieses Konzept hat einen Inhalt. Das ist die eine Sache. Dieser Inhalt kann aber für eine Sache stehen, kann auf eine Sache in der Wirklichkeit verweisen. Und das heißt Suppositio. Das hat jetzt nicht mit der Bedeutung des Dinges zu tun, sondern nur, dass ein bedeutungsvoller Klang für etwas verwendet wird. Wenn ich also der Begriff Mensch habe, hat er einen gewissen semantischen Inhalt, er hat eine Significatio. Dieser Begriff repräsentiert ein Lebewesen mit Vernunft. Und das ist die eine Sache, das betrifft der Inhalt dieses Konzeptes. Aber wenn ich jetzt dieses Konzept in einem Satz verwende, wenn ich zum Beispiel sage, der Mensch ist, dann gebe ich zu erkennen, eins, dass etwas, das ich unter Mensch mir vorstelle, das ist die semantische Seite, dass dieses in der Wirklichkeit existiert. Das ist aber nicht semantisch. Das ist, was Kant nennt Positionierung oder was man im Mittelalter nennt Supponieren, stehen für. Ich versuche es noch einmal deutlich zu machen mit stellen Sie sich, ich wiederhole es nochmal, stellen Sie sich also einen Mensch vor. Ein Mensch vor, also einen wirklichen Mensch. Und wenn ich jetzt sage, der Mensch ist, dann existiert in der Wirklichkeit ein wirklicher Mensch. Wenn ich Ihnen jetzt gefragt habe, sich einen wirklichen Mensch vorzustellen, haben Sie sich genau diesen Mensch vorgestellt? Wenn Sie jetzt sagen, okay, ich stelle mir einen wirklichen Mensch vor, das ist jetzt der semantische Akt. Also ich sage Mensch und sage, bitte stellen Sie sich einen Mensch vor. Okay. Das ist die Bedeutung des Terminus. Wenn ich Sie jetzt auf einen Mensch in der Wirklichkeit verweise und sage, also ein Mensch ist, und Sie hätten sich etwas anders vorgestellt als dieser Mensch, den Sie jetzt in der Wirklichkeit sehen können, dann haben Sie sich keinen wirklichen Mensch vorgestellt. Aber Sie hatten sich ja schon einen wirklichen Mensch vorgestellt. Das heißt, dass die Vorstellung eines wirklichen Menschen unabhängig ist von der Positionierung in der Wirklichkeit. Ja? Sie können sich einen wirklichen Mensch vorstellen, ohne dass es einen wirklichen Menschen gibt. Die Bedeutung von wirklichen Mensch wird wirklich nicht angetastet durch die Tatsache, dass es einen wirklichen Mensch gibt. Ich kann Ihnen ja auch, dann machen wir hier wieder die Fenster zu und dann reden wir mal über, ob es regnet oder ob es nicht regnet. Und die Bedeutung dieser Sätze, dass es regnet oder dass es nicht regnet, wird wirklich nicht angetastet durch die Tatsache, dass es jetzt regnet oder nicht. Sie wissen genau, was gemeint ist mit, dass es regnet oder dass es nicht regnet. Ja? So sagt Kant also, ist fügt qualitativ, inhaltlich nichts hinzu. Und wenn es etwas hinzufüge, dann kriegst du nur Widersprüche. Weil dann ist die Vorstellung von etwas Wirklichem nicht wirklich. Also ich finde das eine kluge Beobachtung. Übrigens ist diese Beobachtung gar nicht neu. Weil das wurde ja schon gemacht mit der Unterscheidung zwischen Suppositio und Significatio in der mittelalterlichen Semantik. Und Descartes macht das genau, auch wenn er unterscheidet zwischen Realitas Objektiva und Realitas Actualis. Aber jetzt sehen Sie, wie die Kritik von Kant läuft. Er sagt, aha, Sein ist also keine Vollkommenheit. Sein sagt nichts über das Ding aus. Er sagt nur darüber etwas aus, also sagt nichts über den Inhalt des Dinges aus. Er sagt nur, dass es ein solches Ding in der Wirklichkeit gibt. Und wenn Descartes oder Anselm in ihren Gottesbeweis davon ausgehen, dass also ein vollkommenes Wesen alle Vollkommenheiten haben muss, dann kann das Sein nicht dazugehören, weil das ist keine Vollkommenheit. Also die Kritik von Kant ist insofern vergleichbar mit die von Thomas. Das heißt, man muss unterscheiden zwischen Begriff und Wirklichkeit. Dass etwas existiert, ist etwas, das nur empirisch festgestellt werden kann. Das hat mit der Bedeutung der Begriffe nichts zu tun. Jetzt schauen wir uns das mal an bei Kant. Also da steht in Kritik der reinen Vernunft. Also das ist eine... Ja, ich muss sagen, wie trivial er das auch ist. Eine ganz berühmte Stelle. Und dieser Punkt ist auch schon vorher gegen den ontologischen Beweis eingebracht worden. Okay, lesen wir mal. Sein ist offenbar kein reales Prädikat, das heißt ein Begriff von irgendetwas, was zu dem Begriff eines Dinges hinzukommen könne. Es ist bloß die Position eines Dinges oder gewisser Bestimmungen an sich selbst. Das ist Position. Also es fügt keinen semantischen Inhalt hinzu, sondern sagt nur, dass diese Vorstellungen eine Entsprechung in der Wirklichkeit haben. Das ist die erste. Jetzt die zweite. Im logischen Gebrauche ist es lediglich die Copula eines Urteils. Der Satz Gott ist allmächtig enthält zwei Begriffe, also nur zwei Begriffe, die ihre Objekte haben, Gott und Allmacht. Das Wörtchen ist nicht noch ein Prädikat obenein, sondern nur das, was das Prädikat beziehungsweise auf Subjekt setzt. Ja? Ich mache mal eine Fußnote. Es gibt ja in der spätmittelalterlichen Semantik und früh neuzeitliche Semantik ganze Abhandlungen über die Frage, wenn du zum Beispiel sagst, der Mensch ist ein Lebewesen oder Gott ist allmächtig, ob das ist, nicht dennoch Existenz voraussetzt. Also diese Analyse, die Kant hier gibt, die wurde historisch auch in Frage gestellt. Es gibt historische Autoren, die das in Frage stellen. Aber das ist jetzt nicht unser Thema. Nehme ich nun das Subjekt Gott mit allen seinen Prädikaten, worunter auch die Allmacht gehört, zusammen und sage, Gott ist oder es ist ein Gott, so setze ich mit ist oder es ist kein neues Prädikat zum Begriff von Gott, sondern nur das Subjekt an sich selbst mit all seinen Prädikaten, und zwar den Gegenstand in Beziehung auf meinen Begriff. Du sagst nur, okay, es gibt eine Entsprechung in der Wirklichkeit. Beide müsse genau einerlei enthalten, und das kann daher zu dem Begriffe, der bloß die Möglichkeit ausdrückt, darum, dass ich dessen Gegenstand als schlechthin gegeben durch den Ausdruck er ist, denke, nichts weiter hinzukommen. Also auf der Begriffsanalyse, auf der Begriffsebene sprichst du quasi nur über Möglichkeit. Und so enthält das Wirkliche nicht mehr als das bloß Mögliche, wo es um den begrifflichen Inhalt geht. Jetzt kommt ein berühmtes Beispiel. 100 wirkliche Taler enthalten nicht das Mindeste mehr als 100 mögliche, wo es um die Bedeutung von 100 Taler geht. Denn da diese den Begriff, jene aber den Gegenstand und dessen Position an sich selbst bedeutet, so würde im Falle dieser mehr enthielte als jener mein Begriff nicht den ganzen Gegenstand ausdrücke. Das ist, was ich Ihnen vorhin habe versucht deutlich zu machen, mit stellen Sie sich einen wirklichen Mensch vor. Und also auch nicht der angemessene Begriff von ihm sein. Ja? Okay, das geht, wenn du auf der Begriffsebene bist. Also Begriffsebene ist nur Reich des Möglichen. Die Begriffe geben keinen Ausschluss darüber, ob der Gegenstand auch in der Wirklichkeit existiert. Jetzt schauen wir mal in dem Reich des Faktischen, des Empirischen, aber in meinem Vermögenszustande ist mehr bei 100 wirklichen Taler als bei einem bloßen Begriff derselbe. Das ist bei ihrer Möglichkeit. Denn der Gegenstand ist bei der Wirklichkeit nicht bloß in meinem Begriff analytisch enthalten, sondern kommt zu meinem Begriff, der eine Bestimmung meines Zustandes ist, synthetisch hinzu. Ich habe 100 Taler. Ohne dass durch dieses Sein außerhalb meiner Begriffe diese gedachte 100 Taler selbst im Mindesten vermehrt werden. Also das, was 100 Taler wäre, wird nicht mehr, wenn du in der Tat 100 Taler hast. Ja? Also behalte, Sein fügt semantisch keinen Inhalt hinzu. Und die ganze Strategie von Anselm und Descartes war ja, dass auch Sein eine inhaltliche Vollkommenheit ist. Also etwas, das ein Ding reicher macht, den Begriffe reicher macht. Aber Kant würde sagen, das hat mit dem Begriff nichts zu tun, sondern nur mit der Positionierung in der Wirklichkeit. Ja, das ist kurz die Kantsche Kritik. Jetzt sehen Sie 2.3 Evaluation. Also, Gesetzi würde jetzt seine Arbeit schreiben über Descartes, Anselm und der Kantsche Kritik. Also, was man dann feststellen muss, ist, dass sowohl Descartes als Anselm auf die besondere Bedeutung des Begriffes Gott hinweisen. Und das hätte Kant auch tun müssen, weil Anselm, wenn Sie das sehen, in seiner Diskussion mit Gaunilo, der weiß sehr gut, dass es bei anderen Begriffen gar nicht funktioniert. Der Begriff Gott ist ein ganz bestimmter Begriff, nämlich der Inbegriff aller Vollkommenheiten. Und es könnte sein, das weiß ich nicht, es könnte sein, dass es bei einem solchen Begriff anders funktioniert. Ich habe Ihnen ja auch gesagt, sowohl bei Anselm, wo der Begriff heißt "it quo maius nequit cogitari", also das ist kein fertiger Begriff, den du so mal aus der Schublade holen kannst, sondern Der Begriff ist eher der Zusammenfassung einer gewissen Funktion, einer gewissen Denkaktivität, dass sage mir, wie Gott ist und ich kann noch etwas hinzufügen. Und dasselbe sehen wir auch bei Descartes. Er spricht von einem vollkommenen Wesen. Das heißt, ein Wesen, dem keine Vollkommenheit entbehrt. Das ist also etwas, das ist ein typischer Begriff. Und eigentlich hätte Kant gesetzt, dass die Stunde in einer Hausarbeit, dann würde ich sagen, ja, sie hätten beachten müssen, dass die Autoren von einem ganz bestimmten Begriff reden. Das hätten sie, dazu hätten sie Stellung nehmen müssen. Das tut Kant aber nicht. Weiterhin denke ich, dass Kant recht hat. Aber man muss das anders begründen. Und ich denke also, dass Kant recht hat mit dieser Unterscheidung zwischen Denken und Sein, zwischen Semantik und Positionierung, wie er es nennt. Aber, ich meine, da könnte man mir vorwerfen, oder Kant, ja, aber du ponierst nur diese zwei Ordnungen. Du sagst einfach, es gibt eine Ordnung des Denkens, also des Semantischen, und eine Ordnung der Wirklichkeit. Das ist eigentlich, ich formuliere das auch so, weil das ist genau der Punkt, wo Hegel Kant kritisiert. Das werde ich nachher ausführen. Ich werde aber später auch nochmal deutlich machen, dass das Problem alle gar nicht so groß ist und dass man das nicht so zu lösen braucht, wie Hegel es tut. Damit bin ich bei Hegel angekommen. Das ist also 3.0. Hegel geht an mehreren Stellen in seinen Werken auf der Gottesbeweis von Anselm ein und bespricht dabei auch die Kritik Kants. Und Kern von Hegel ist, und Sie wissen, ich bin kein Hegelianer, aber ich muss dennoch sagen, dass Hegel hier einen Punkt hervorgebracht hat, zu dem man Stellung nehmen muss. Also der Kern von Hegel ist, dass man die Dinge nicht so nebeneinander setzen kann, aber dass sie in ihren gegenseitigen Bezug durchdacht werden müssen. Ich mache eine kleine Fußnote. Für die Wissenschaften so ist das vielleicht gar kein Problem, aber für den Philosoph, der den letzten Anspruch hat, der den letzten Erklärungsanspruch hat, kann man Sachen nicht unbereflektiert nebeneinander stehen lassen. Man muss zumindest auch den gegenseitigen Bezug mitdenken. Und das ist, was Hegel versucht zu tun. Also du musst die Sache begreifen. Und begreifen heißt sie aus der Einheit herausdenken. Und die ist nach Hegel keine uniforme Einheit, sondern eine komplexe. Wobei das eine aus dem anderen entsteht, das ist diese berühmte Hegelsche Dialektik. Und wo das eine aus dem anderen entsteht, indem es eine gewisse Veranlagung im Früheren weiter durchführt. Entschuldige, wenn ich das jetzt so kryptisch formuliere. Hegel würde es nicht anders kryptisch formulieren, denke ich. Aber wie sieht das jetzt aus? Ich greife mal ein Beispiel auf, das ich in einer früheren Vorlesung gegeben habe oder vielleicht sogar in dieser, als wir über Hegel gesprochen haben. Aber ich selbst finde, dass das instruktivste Beispiel, das Beispiel nehme ich jetzt aus der Anfang der Hegelsche Logik. Sie finden dasselbe am Anfang der Hegelsche Enzyklopädie. Und ich formuliere das jetzt ein bisschen in meine eigenen Worte, um es einfacher zu machen. Also, Hegel stellt sich die Frage, womit musst du anfangen in der Philosophie? Also, kurz zusammengefasst, lassen wir es uns jetzt nicht zu schwierig machen. Lassen wir bei einem Allereinfachsten anfangen, das, was nie verneint werden kann, wenn du überhaupt einen Gegenstand besprichst. Und was ist das? Sein. Okay, die Philosophie macht am Anfang beim Sein. Aber was ist es, dieses Sein, das anfängliche Sein? Ich habe ja vorhin gesagt, wir fangen beim Allereinfachsten an. Wir machen den bloßen Anfang. Das heißt, ich will voraussetzungslos anfangen. Aber voraussetzungslos heißt nicht so voraussetzungslos, dass ich nicht mit etwas anfange. Und wie kann ich das am besten zum Ausdruck bringen? Indem ich sage, ich fange mit Sein an. Und wenn Sie mir in einem zweiten Schritt fragen, ja, entschuldige, aber welches Sein? Dann muss ich sagen, nein, ich fange nur noch mal mit Sein an. Und dann wären Sie ein bisschen böse, weil ich sage, nein, ich will nur mit dem Sein anfangen. Und Sie mal sagen, ja, aber was ist das eigentlich? Und wenn wir über dieses Gespräch nachdenken, über diese Dialektik nachdenken, dann stellen Sie, aha, warte, dieses Sein ist eigentlich nichts. weil es noch keine weitere Bestimmung hat. Heißt also, dass das Nichts im Sein eingeschlossen sitzt. Nicht als solche, das muss erstmal rausgeholt werden. Das heißt, wir fangen mit dem Sein an, wir können ja nicht mit dem Nichts anfangen. Weil da würden Sie sagen, ja, da können wir gleich nach Hause gehen. Also wir fangen mit dem Sein an, aber dieses Sein hält uns entgegen. Wenn wir mit dem Sein anfangen, fangen wir eigentlich noch mit Nichts an. Und jetzt können wir natürlich da nach Hause gehen. Wir können aber auch denken, oh warte, das Sein führte uns zum Nichts. Das Nichts ist also kein reines Nichts. Es ist kein reines Nichts. Es ist natürlich ein reines Nichts, insofern du noch gar nichts hast. Aber es ist kein absolut reines Nichts, weil es ja aus dem Sein kommt. Und wenn wir diese beiden zusammendenken, diese Bewegung zwischen Sein und Nichts, so macht Hegel dann der dritte Schritt, das ist das Werden. Das heißt, aha, sobald du über Sein nachdenkst, bist du in dieser Dialektik von Entstehen und Vergehen, von etwas hervorbringen und etwas, also etwas, das hervorgebracht wird und etwas, das verlassen wird, etwas, das in dem Hervorbringen sich immer auf eine höhere Stufe bewegt. Das heißt, du kannst nicht von Sein reden, Punkt, Strich, und dann vom Nicht. Du musst das Sein auf dem Nichts beziehen. So, sagt Hegel auch, musst du Denken und Sein aufeinander beziehen. Du kannst nicht einfach sein, okay, man hat Sein, Punkt, Strich und, was hatte ich gesagt, Sein und Denken. Oder Denken und Sein. Das geht nicht. Also Hegel versucht, ich ziehe das nochmal durch, wenn Sie jetzt diese Logik lesen, Hegel fängt mit der Logik an, nicht weil er sagen würde, also die Logik ist der Anfang, aber er sagt, okay, wir müssen irgendwo anfangen, fangen wir mit den Begriffen an, mit dem meist abstrakten Begriff, das ist das Sein. Und er schaut dann, welche begriffliche Bestimmungen aus diesem Begriff des Seins sich herausholen lassen. Und dann kommt das, dann hat er so 300 Seiten geschrieben. Und dann findet der große Umschlag Platz von Sein in die Wirklichkeit. Weil sagte, was ist eigentlich ein Begriff? Der Begriff bringt ja etwas zum Ausdruck. Also wir testen den Begriff an einem Gegenstand. Aber der Begriff selbst ist ja, also hat diese Gegenständlichkeit, die sie zum Ausdruck bringt, nicht selbst. Also wir sprechen über Mensch, wir stellen uns einen realen Mensch vor, aber diese Vorstellung ist nicht der Mensch. Dennoch wissen wir, dass wir diese Vorstellung eigentlich nur nach seiner Zutrefflichkeit testen können an den reellen Mensch. Das heißt, sagt Hegel, immer gut aufpassen, dass dieser Begriff also eine innere Dynamik hat, auf die der will sich verwirklichen. Der wirkliche Begriff ist das, was sich in der Wirklichkeit verwirklicht hat. So sind wir von Begriff in die Wirklichkeit gekommen. Aber ich muss diese Sache noch durchziehen, weil ohne Begriff die Wirklichkeit ja nicht ist, was sie ist. Nehmen wir mal ein Beispiel. Der Baum ist Baum, aber er weiß selbst nicht, dass er Baum ist. Das heißt, dass der Baum, also Baum ist wie jeder andere Baum, weiß der individuelle Baum nicht. Das heißt, das wissen nur wir, die den Begriff Baum bilden. Aber wenn wir den Begriff Baum bilden, haben wir den Begriff ohne den Baum. Ja? Also ich fasse es zusammen. Hegel würde sagen, in Antwort auf Kant, ja, schön, was du sagst, aber du bist kein Philosoph, weil du Sein und Denke nebeneinander stellst. Also du musst diese beiden aufeinander beziehen. Das heißt, du musst aus dem Denken das Sein ableiten und aus dem Sein das Denken. Wenn du das schaffst, dann tust du, was du als Philosoph tun musst. Und ich habe Ihnen ja gesagt, dass man Kant vorwerfen kann, dass er nicht gut reflektiert hat über das, was Anselm und Descartes eigentlich mit dem Gottesbegriff meinten. Ne? Und das ist ein Punkt, den Hegel auch aufgreift, weil er würde sagen, welcher Begriff, also an welcher Begriff oder welcher komplexe Begriff leistet jetzt den Übergang vom Begriff in die Wirklichkeit. Wenn du jetzt den Begriff vom Baum nimmst, ach ja, ich meine, es ist möglich, dass ein Baum existiert, aber wäre jetzt die Wirklichkeit, also okay, vielleicht die faktische Wirklichkeit, aber wäre, muss jetzt der Begriff Baum wirklich realisiert werden? Och. Nein. Aber der Begriff aller Begriffe, und das ist dieser vollkommene Begriff Gott, dasjenige, worüber hinaus nicht Größeres gedacht werden kann, das ist genau der Begriff, wo dieser Übergang zwischen Begriff und Wirklichkeit stattfindet. Weil dieser Begriff, alles, was es überhaupt an Begrifflichkeit gibt, alles, was überhaupt gedacht werden kann, in sich hat und so nur, man könnte sagen, der Baum verwirklicht sich in eine höhere Spezies, das Tier verwirklicht sich in den Mensch. Aber worin verwirklicht sich jetzt der Begriff aller Begriffe, der Begriff Gottes, dieser Inbegriff der Vollkommenheit? Ups, der bleibt einfach nur stehen. Das wäre aber gegen diese Dialektik, die ich vorhin geschildert habe. Also diesem Begriff bleibt nichts anderes übrig, als wirklich zu werden. Also in diesem Begriff findet der Übergang von Begriff zum Sein statt. Und wenn Sie jetzt so die Geschichte der Philosophie sich anschauen, erinnern Sie sich noch, wir sind ja angefangen, unsere Vorlesungsreihe jetzt mit Parmenides. Und da ging es über Sein und ging es über Denken. Dann habe ich hervorgehoben, was Parmenides tut, ist, er reflektiert nur über Denken. Und dann habe ich also diese Analyse entgegengehalten, ja, aber pass auf, Parmenides selbst sagt, dass es eine Identität zwischen Denken und Sein gibt. Und ich habe Ihnen dann auch, glaube ich, diese Stelle von Hegel zitiert und wir haben sie noch kurz auf Heidegger eingegangen. Hegel würde jetzt sagen, diese Identität zwischen Denken und Sein wird bei Parmenides nur poniert, aber die wird noch gar nicht verstanden, weil der Parmenides gar nicht verstanden hat, welcher Begriff eigentlich diesen Übergang von Sein und Denken liefern kann. Und gegen die Geschichte der Philosophie mit Leuten wie Anselm schon einen Schritt weiter gekommen ist, weil die jetzt verstanden haben, welcher Begriff eigentlich diesen Übergang leisten kann. Und jetzt muss ich mal schauen. Also die Begrifflichkeit, in dem Hegel die dann formuliert, ist, ob du jetzt mit einem endlichen Begriff zu tun hast oder mit einem unendlichen Begriff. Und er sagt, dieser Gottesbegriff ist ein unendlicher Begriff. Und du kannst diesen unendlichen Begriff nicht einfach neben, also andere stehen lassen. Mal schauen. Okay, jetzt können wir zur Textlektüre übergehen. Also das ist aus Wissenschaft der Logik. Also ich habe, weil wir so wenig Zeit haben, nur also die wichtigsten Stellen rausgegriffen. Es ist noch die unmittelbare Verbindung anzumerken, das ist ganz am Anfang, wo Hegel über Parmenides spricht. Es ist noch die unmittelbare Verbindung anzumerken, in welcher die Erhebung über 100 Taler und die endliche Dinge überhaupt mit dem ontologischen Beweise und der angeführte kantische Kritik derselben steht. Also ich möchte nochmal auf dieses Beispiel eingehen, Subtext, dass das nicht also zutreffend ist. Diese Kritik hat sich durch ihr populäres Beispiel allgemein plausibel gemacht. Wer weiß nicht, dass 100 wirkliche Taler verschieden sind von 100 bloß mögliche Taler. Dass sie einen Unterschied in meinem Vermögenszustand ausmachen. Weil sich so an den 100 Taler diese Verschiedenheit hervortut, so ist der Begriff, das heißt die Inhaltsbestimmtheit, als leere Möglichkeit, also das heißt nur begrifflich, und das Sein verschieden voneinander. Also ist auch Gottes Begriff von seinem Sein verschieden. Und so wenig ich aus der Möglichkeit der 100 Taler, er paraphrasiert hier nochmal das Argument von Kant, und so wenig ich aus der Möglichkeit der 100 Taler ihre Wirklichkeit herausbringen kann, ebenso wenig kann ich aus den Begriffen Gottes seine Existenz herausklauben. Aus diesem Herausglauben aber der Existenz Gottes aus seinen Begriffen soll der ontologische Beweis bestehen. Er formuliert das hier nochmal um. Er sagte, okay, so wenig wie aus der Möglichkeit der 100 Taler die Existenz folgt, ja, ich meine, es ist möglich, dass jemand in der Tasche hat 3,98 Cent. Das ist möglich. Aber vielleicht hat keiner gar das. Also das heißt, aus der Möglichkeit folgt noch gar nicht die Existenz. Und so sagt er auch, dass, also Kant paraphrasierend, dass es also ein vollkommenes, dass also ein vollkommenes Wesen möglich ist, dass es gedacht werden kann ohne Widerspruch, heißt noch nicht, dass es in der Wirklichkeit existiert. Aber, sagt Hegel, so einfach ist es nicht, weil jetzt gehen wir weiter. Wenn es nun allerdings seine Richtigkeit hat, dass Begriff vom Sein verschieden ist, so ist noch mehr Gott verschieden von den 100 Taler und den anderen endlichen Dingen. Es ist die Definition der endlichen Dingen, dass in ihnen Begriff und Sein verschieden, Begriff und Realität, Seele und Leib trennbar, sie damit vergänglich und sterblich sind. Die abstrakte Definition Gottes ist dagegen eben dies, dass sein Begriff und sein Sein ungetrennt und untrennbar sind. Die wahrhafte Kritik der Kategorien und der Vernunft ist gerade diese, das heißt die Kritik, die der Vernunft am Verstande hat, weil Verstand ist das separierende Vorgehen. Die wahrhafte Kritik der Kategorien und der Vernunft, denke die Kritik der reinen Vernunft, ist gerade diese, das Erkennen über diesen Unterschied zwischen dem unendlichen Gottesbegriff und dem endlichen Begriff von 100 Taler zu verständigen und dasselbe abzuhalten, die Bestimmungen, also dem Vernunft abzuhalten, die Bestimmungen und Verhältnisse des Endlichen auf Gott anzuwenden. Er sagt also, Kant geht hier verstandesmäßig und nicht vernunftmäßig vor. Ja? Ich habe Ihnen ja gesagt, wir sind gut in der Zeit. Ich habe Ihnen ja gesagt, dass Hegel das an mehreren Stellen anspricht. Und ich habe noch eine Stelle gefunden, die ist zwar nicht in Klicks gestellt worden, aber das wird dann passieren. Ich lese dir also mal vor, wo er also auf diese Materie eingeht. Das sind die Vorlesungen über Religionsphilosophie aus dem Jahre 1831. Und da zeigt er, das ist also später als das, was wir vorhin gesehen haben, und da zeigt er, dass die Begriffe eigentlich diesen Drang haben, sich zu realisieren. Und er macht das erstmal deutlich an einem ganz normalen Beispiel, also an einem endlichen Beispiel. Sagt er, wenn du stellst dir ein Haus vor, um ein Haus zu machen oder zu reparieren. Das heißt, die Vorstellung, die du in deinem Kopf hast, ist Mittel, um etwas in der Wirklichkeit zu verwirklichen. Aber hier ist es natürlich so, dass die Verwirklichung von außen kommen muss. Weil, ich meine, ich kann zwar den Begriff des Hauses haben, aber um jetzt das Haus wirklich zu machen, ja, muss ich was tun. Es ist nicht so, wenn ich den Begriff ausdenke, dass das Haus schon von selbst anfängt, da sich irgendeiner Weise aufzubauen. Also das, was ich Ihnen vorhin gesagt habe, dass dieser Übergang von der Begriffsordnung zu der Realität und dass das nur von ganz bestimmten Begriffen geleistet werden kann, das wird hier angesprochen. Das werde ich Ihnen dann noch zum Abschluss sagen und dann versuche ich ein Fazit aus dem Ganzen zu ziehen. In der Form des Beweises, wie ihn Anselm gibt, besteht die Unendlichkeit eben darin, nicht ein einseitiges zu sein, ein bloß subjektives, das heißt nur mein Begriff, dem nicht das Sein zukäme. Der Verstand hier gegenüber Vernunft, hält Sein und Begriff streng auseinander. Jedes als identisch mit sich. Aber schon nach der gewöhnlichen Vorstellung ist der Begriff ohne Sein ein einseitiges und unwahres, nur etwas Vorgestelltes. Und ebenso das Sein, in dem kein Begriff ist, das begrifflose Sein, also das ist nichts, von dem kannst du nicht sagen, dass es etwas ist. Dieser Gegensatz, der in die Endlichkeit fällt, kann bei dem unendlichen Gott gar nicht statt haben. Ja, also du bist mit Gott, bist du beim anderen Begriff. Und schließlich, der Begriff hat aber nicht nur an sich das Sein in sich, der Begriff stellt nämlich eine Sache vor. Nicht nur wir sehen dies ein, sondern es ist auch für sich das Sein. Das heißt, es will wirklich werden. Oh, entschuldige. Er, also der Begriff, hebt selbst seine Subjektivität auf. Subjektivität heißt, dass es nur von dir gedacht wird und objektiviert sich. Jetzt kommt ein Beispiel. Der Mensch realisiert seine Zwecke, das heißt, was nur erst Ideelles war, dem wird seine Einseitigkeit genommen, also das vorgestellte Haus bleibt nicht nur Vorgestelltes und es wird dadurch zum Seienden gemacht. Der Begriff ist ewig, diese Tätigkeit, das Sein identisch mit sich zu setzen. Also der Begriff will quasi das werden, was er vorstellt. Jetzt gehen wir noch einen Schritt weiter. Wenn die Natur des Begriffes eingesehen wird, er sagt also Kant, du musst wissen, was ein Begriff ist, so ist die Identität mit dem Sein nicht mehr Voraussetzung, sondern Resultat. Der Gang ist dieser, dass der Begriff sich objektiviert, sich zur Realität macht, und so ist er die Wahrheit. Einheit der Subjekts und Objekts. Gott ist ein unsterblich Lebendiges, sagt Platon, dessen Leib und Seele in einem Gesetz sind. Diejenigen, die beide Seiten trennen, bleiben beim Endlichen und Unwahren stehen. Das ist, was er also Kant vorwirft. Ist das deutlich? Dann bin ich jetzt bei einem allerletzten Punkt, also Evaluation. Erst nochmal, was ist ein Begriff? Also, es stimmt, was Hegel sagt, dass jeder Begriff auf Seiendes verweist. Aber die Frage ist, wie muss das verstanden werden? Also die Frage, was ist ein Begriff? Und jetzt gebe ich mal eine Umschreibung, vielleicht sogar eine Definition. Ein Begriff ist eine Vorstellung von etwas Wirkliches, eine Vorstellung, die allgemein ist, das heißt, auf mehrere Dinge angewendet werden kann. Und gerade die Tatsache, dass es für etwas steht, ein Begriff, gibt an, dass es nach außen will. Aber, aufpassen, ich bin kein Hegelianer. Die Frage ist, wo kommt das jetzt her? Wie muss man das verstehen? Ich würde Folgendes zu bedenken geben. Lassen wir jetzt mal den Begriff einfach halber an einem folgenden Beispiel verdeutlichen, nämlich das eines Zeichens. Weil ja, wenn wir über Begriffe sprechen, dann ist immer die Frage ja, was ist das eigentlich mental? Und was wir zumindest behaupten können, ist, dass der Begriff ein Zeichen ist. Ich meine, wir haben den Mensch in der Wirklichkeit und mit meinem Begriff stelle ich diesen Mensch vor. Das heißt, wenn ich etwas mit dem Menschen tun will, etwas von ihm aussagen will, dann kann ich das auch von einem Token tun, von einer Abbildung von diesem Menschen. Genau wie wenn ich Sie etwas über einem Haus sagen will, ich Ihnen das Haus auf ein Blatt Papier zeichnen kann. Ja? Lassen wir also mal davon ausgehen, erst, dass wir, wenn wir von Begriffen sprechen, wir von Zeichen sprechen. Okay, vielleicht ganz bestimmte Zeichen, aber wir wollen die Sache jetzt erstmal ein bisschen einfach angehen. Jetzt gehe ich wieder zurück. Festgesetzt also, dass der Begriff ein Zeichen ist. Sind Zeichen Dinge? Ja, natürlich. Kann man ja nicht vermeiden. Ne? Kann man nicht verneinen. Zeichen sind ja auch Dinge. Und was sind das eigentlich für Dinge? Kann man schon von vornherein sagen, dass Zeichen andere Dinge sind als die anderen Dinge? Gesetzt, Sie fahren durch die Straßen und Sie sehen da diese Straßenschilder. Das sind ja Zeichen. Ja? Oder wenn da steht Platz der Universität oder philosophisches Seminar, das sind ja Zeichen. Aber das sind auch Dinge. Aber was für Dinge sind das? Ich greife jetzt eine Definition von Augustin auf, die meines Erachtens nach immer gültig ist. Das sind Dinge, die nicht nur auf sich selbst verweisen, sondern auch noch auf etwas anderes. Das heißt, das Schild philosophisches Seminar oberhalb der Tür des philosophischen Seminars ist nicht nur ein Holzbrett, ein gefärbtes Holzbrett, mit also Striche drauf in verschiedenen Farben. Nein, dieses, was es ist, nämlich ein gestrichenes Brett mit Farben drauf, verweist auch noch auf einen Gegenstand außerhalb ihrer, nämlich das philosophische Seminar. Oder lasse ich mal hier dieses Ding nehmen. Das ist ja ein, ich weiß nicht, wie man das nennen muss. Wie heißt das eigentlich? Das ist, mit dem ich also hier diese Beamersteuer, sagen wir mal. Das ist also ein Ding. Ja? Ist das ein Zeichen? Noch nicht. Aber Gesetze, ich würde Ihnen sagen, wenn Sie mir fragen, was machen Sie jetzt in den Ferien? Da sage ich, ja, ich bin auch Kaufmann. Und was verkaufen Sie? Und ich tue dann so. Dann würden Sie nicht denken, ich verkaufe nur dieses eine Ding. Sie würden denken, ah, der verkauft Beamer-Ansteuerer. Was ist passiert? Also dieses eine Ding war erst nur mal ein einfaches Ding. Aber durch den Akt, den ich machte, indem ich sagte, ich bin auch Verkäufer und habe das nach oben gehoben, kriegte dieses Ding auf einmal eine Bedeutung. Es wurde auf einmal zum Zeichen. Dieses eine Ding stand auf einmal für alle anderen Beamer-Ansteuerer. Nicht nur für genau dieses Modell, ich kann die Firma jetzt leider nicht sagen, aber auch für die Beamer-Ansteuer von anderen Firmen. Einfach dieses einzelne Ding ist auf einmal zu einem allgemeinen Ding geworden. Was haben wir dafür benötigt? Nichts anderes als, lassen wir dieses Ding jetzt promovieren zu einem Zeichen. Jetzt gehen wir wieder zurück zu den Begriffen. Also, ich sehe einen Mensch, ich speichere also die Vorstellung des Menschen. Und ich stelle fest, dass ich diese Vorstellung von Person X auch verwenden kann, um auf Person Y und auf Person Z zu verweisen. Ja? Zweiter Punkt. Wo Hegel so viel Rausch machte über die Frage, dass der Begriff aus sich gehen will, dann würde ich sagen, ja, das ist trivial, weil der Begriff ist ja verwendet, um auf etwas außer ihm zu verweisen. Und ist es jetzt der Begriff, der aus sich treten will? Nein, wenn ich nicht da wäre, gäbe es keinen Begriff, der aus sich treten will, weil ich habe den Begriff gesagt, jetzt trittst du also außer dir. Das heißt, jetzt auf einmal wird dieses Ding zu einem Zeichen. Jetzt auf einmal tritt dieses Ding quasi außer sich. Jetzt auf einmal verweist dieses Ding auf andere Gegenstände. Und ich kann das wieder rückgängig machen. Ich kann sagen, nein, ich habe ihn getäuscht. Ich bin gar kein. Ich werde einfach ruhig meine Philosophie machen. Plupp, wird dieses Ding wieder ein einfaches Ding, was es vorher war. Bitte?
Es verweist nur noch auf den...
Ja, nein, es verweist nur auf sich selbst, weil sie das, okay. Also, man kann sich, wenn man nicht vorher weiß, wie Konzepte funktionieren, kann man sich schnell also in eine Philosophie hineinversteigen, die etwas Triviales zu einem sehr tiefe philosophische Einsicht macht. Dafür würde ich mich hüten. Zweitens, jetzt haben wir ja gesehen, was ein Begriff ist. Jetzt ein Beweis. Ich habe Ihnen ja gesagt, Begriffe werden von uns eingesetzt. Und Sie können damit tun, was Sie wollen. Ja? Okay, fast nicht jeder, weil viele Begriffe, die sind ja nicht von Ihnen selbst eingesetzt worden, sondern von der, von der Menschengemeinschaft. Und wenn sie da anfangen zu rütteln, Gesetze, Eis wird ja Eis genannt, aber sie beschließen auf einen Tag, Eis mit Stein zu übersetzen. Ja, Begriffe sind frei. Und sie gehen dann in die Eisdiele und sagen, ich möchte gerne zwei Steine haben. Und wenn sie dann das Eis kriegen, sagen sie, nee, warte, dann kriegen sie natürlich Stein vorgesetzt. Und wenn diese Person dann die Steine vorhält und sie fangen dann an, also zu schreien, und sagen, ja, was ist das für ein, wollen Sie mich beleidigen oder so? Also das funktioniert nicht. Also bitte die Wörter nicht ohne weiteres ändern. Es gibt aber innerhalb der menschlichen Kultur einen gewissen Bereich, wo Begriffe nicht also aus der normalen Praxis heraus formuliert werden, sondern wo man sich wirklich Gedanken macht über, wie verwenden wir jetzt Begriffe. Und das ist der Bereich der Wissenschaft. Der Bereich, wo bewiesen wird. Und was ist jetzt ein Beweis? Wir haben das ja bei Aristoteles gesehen. Und ich würde das jetzt folgen. Ich kann jetzt keine neue Beweistheorie aufziehen, also ich bleibe mal in dieser Linie. Wir haben gesehen, die Bedeutung des Mitteltermes, die Definition. Das heißt, was ist eigentlich ein Beweis? Ein Beweis ist nichts anderes als die Karte genau auf den Tisch legen, was man mit einem Begriff meint. Und indem man diese Karte auf dem Tisch legt, weiß man genau, was die Bezüge zwischen den verschiedenen Begriffen sind. Das heißt, wenn du A sagst, dass du implizit auch B sagst oder C, wenn diese Begriffe miteinander verbunden sind, wenn die Definition diese Begriffe miteinander verbindet. Jetzt muss ich eine ganz wichtige Fußnote machen. Jetzt es ist keine Fußnote. Es ist, also da steht oben auf die Zeile. Ein Beweis ist also das Umgehen mit diesen besonderen Zeichen mit Hilfe von besonderen Regeln. Aber wir haben ja auch in den vorigen Sitzungen schon gesehen, der Beweis ist das Festsetzen und Ordnen von bestimmten Formen von Erkenntnis. Nämlich Erkenntnis, die explizit gemacht worden ist. Und die Regel, mit der man das festsetzt, wir haben das nicht ganz ausführlich besprochen, aber ob du zum Beispiel eine zwei- oder eine dreiwertige Logik folgst, hat natürlich unheimlich große Folgen für die Art und Weise, wie du Begriffe festsetzen kannst. Und jetzt kommt die Fußnote. Wenn du nicht weißt, was die Begriffe bedeuten, kannst du auch keinen Beweis durchziehen. Du musst ja, um mit Aristoteles zu sagen, den Mittelterm kennen. Heißt das jetzt, warte, ich habe das hier anders formuliert, ich muss jetzt ein bisschen versuchen, in die Kurve zu kommen. Lass ich es mal so versuchen. Ich habe also dieses Plädoyer gehalten, um deutlich zu machen, was Begriffe sind. Und ich habe Ihnen auch gesagt, was Begriffe in der Wissenschaft sind, um einer gewissen Kritik entgegenzukommen. Weil man könnte mir sagen, also, wieso haben Sie jetzt eine Vorlesung über Beweistheorien gemacht? Weil in der Philosophie spielen ja Beweise eigentlich gar keine Rolle mehr, weil Philosophie sich ja mit ganz tiefen Gegenständen beschäftigt und der Beweis wäre ja eigentlich narrisch, weil der Beweis setzt ja voraus, dass du völlig alles kontrollieren kannst und ist ja eigentlich nur ein Herrschaftsinstrument über das Gewusste. Und wenn du also in der Philosophie Beweisen verlangst, dann gehst du also davon aus, dass die Allerhöchste, die Allerschwierigste, die prinzipielle Dinge also vom menschlichen Verstand also gegriffen werden kann. Was bist du für ein naiver Tölpel? Dem würde ich entgegenhalten, das, was ich vorhin gesagt habe. Eins, nicht alles kann bewiesen werden. Es gibt eine ganze Menge wahre Aussagen, die du nicht beweisen kannst. Zwei, wenn du dich in einem akademischen Diskurs befindest, wo wir miteinander diskutieren, können wir natürlich lang miteinander diskutieren, aber es wäre ein bisschen merkwürdig, wenn wir miteinander diskutierten und du wüsstest nicht, worüber. Insofern wäre unsere allererste Aufgabe, das was wir diskutieren, auch wenn wir vielleicht die Sache noch nicht 100% verstehen, zumindest so zu beschreiben, wie wir sie verstehen, damit sie diskutiert werden kann. Und wenn man das tut, wenn man quasi seine Karte auf den Tisch legt, kann man natürlich auch sehen, okay, wenn ich von A, Alpha, Beta und Gamma weiß, das wäre dann Prädikate, könnte ich dann eventuell auch Epsilon von A sagen. Aber um diese Aussage machen zu können, muss ich natürlich genau wissen, was ich schon von A weiß. Und wenn man das nicht wissen will, also wenn man quasi das nicht beweisen will, ja, da weiß ich eigentlich nicht, was man tun will. Weil dann hieße das, dass man über eine Sache diskutieren will, ohne dass man eigentlich weiß, was man weiß. Und dann wäre eine Diskussion sinnlos. Also, Fazit, für den Beweis braucht man gar keine Angst zu haben, indem man denkt, ja, aber es gibt doch ganz preziöse Gegenstände im menschlichen Leben, wie was ist Leben? Was ist der Mensch? Wo kommen wir her? Wo gehen wir hin? Man könnte sagen, diese Sachen sind so heilig, so wichtig, bitte komm mir da nicht mit einer Beweisführung an. Ich würde sagen, nun, wenn die so wichtig sind, dann müssen wir die so herangehen, dass wir zumindest Buch halten über dem, was wir wissen und dem, was wir nicht wissen. Und das kannst du nur wissen, wenn du einen Beweis durchziehst. Und du bist selbst Herr über deine Beweisführung. Du kannst selbst die Ableitungsregeln bestimmen, du kannst selbst die Definitionen bestimmen. Was du nicht bestimmen kannst, ist die Sache. Natürlich. Und in der Diskussion miteinander kann man dann schauen, ob der Beweis standhält. Ob die Beschreibung, ob die Definition, ob die Begriffe, die man anwendet, um einen Gegenstand zu beschreiben, standhalten oder nicht. Also das war bei dem letzten Beweis ein Gegenstand des Beweises. Also kurz zusammengefasst, es wäre meine These, man kann jeden Gegenstand zum Gegenstand eines Beweises machen. Im Prinzip. Wenn man mit Aristoteles gesprochen den Mittelterm kennt. Und wenn man sagt, dass man eine Sache kennt, wenn man bereit ist, eine Sache zur Diskussion zu stellen, ist man nolens volens im Bereich des Beweisens. Ich glaube, dass ich jetzt meine Zeit um habe. Ich schaue mal auf die Uhr. Die ist in der Tat schon um. Ich nehme dann noch die Gelegenheit, Ihnen mitzuteilen, dass ich im nächsten Semester mal keine Vorlesung mache. Ich dann aber im übernächsten Semester eine Vorlesung anbieten werde, über was Philosophie ist. Also ich werde da meine eigene Auffassung über das, was ich Philosophie meine zu sein und auch einen historischen Überblick über die verschiedenen Auffassungen der Philosophie gebe. Übrigens, meine Auffassung wäre nur eine Sammlung von dem, was in der Geschichte der Philosophie genannt wurde. Also, meine Damen und Herren, es hat mir viel Spaß gemacht, Ihnen etwas über Beweistheorien zu sagen. Ich hoffe nicht, dass es zu schwierig war. Ja, was sagt man am Ende, dass es aus ist? Also, bis zum nächsten Mal.